Vielen von euch ist es noch sicherlich in Erinnerung. Fußball-WM 2014, Halbfinale. Ja, der Gastgeber Brasilien spielt gegen Deutschland. Die ganze Nation ist in Aufregung, die Stimmung fantastisch. Ja, und dann passiert das Unfassbare. Innerhalb von 18 Minuten kassieren die Brasilianer 5 Tore. Erst 2, dann 3, dann 4, sogar 5. 5-0 der Halbzeitstand. Ja, die brasilianischen Fans sind geschockt. Die Spieler wirken wie gelähmt und in der Kabine blankes Entsetzen. Was tun? Wie kann man dieses Spiel jetzt noch drehen? Und dann kommt einer, hypothetisch, einer auf die glorreiche Idee. Wisst ihr was? Wir holen die alten WM-Pokale hier zu uns ins Stadion. Wir wissen doch, wir können es. Und diese goldenen Pokale, die werden uns auch jetzt aus dieser Situation retten. Ja, die goldenen Pokale, ne? 1998, 62, 1970, 94 und 2002 stehen jetzt auf der Tribüne. Die Fans jubeln, als sie die Pokale sehen. Jetzt wird alles wieder gut. Denken sie. Doch was passiert? Das Spiel geht weiter. Noch 2 Tore der Deutschen, 1 der Brasilianer, 7-1 der Endstand. Deutschland hat einen historischen Sieg eingefahren. Ja, die Brasilianer eine historische Niederlage. Und die Pokale? Sie haben nichts gebracht, ist uns klar. Ist absurd, oder? Aber genau das oder so ähnlich passiert es auch heute in unserem Bibeltext, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Und zwar schlagt gerne mit mir auf 1. Samuel 4. Wir lesen zunächst die ersten 11 Verse. 1. Samuel 4. Ich lese uns Gottes heiliges Wort. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek und stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lass uns die Bundeslade holen. Lass uns die Lade des Bundes, des Herrn, zu uns holen, von Silo, und lass sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes, des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundesgottes, Hophni und Pinhas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen. Und sie riefen: Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns retten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten mit allerlei Plage in der Wüste schlugen. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht denen dienen müsst, die Hebräer sind, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da zogen die Philister in den Kampf. Und Israel wurde geschlagen und ein jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Ja, dieser Abschnitt, er beginnt mit diesen Versen, die wir eigentlich auch letzte Woche schon behandelt haben. Und zwar in einigen Kapiteln ist es auch, oder in einigen Bibelübersetzungen sehen wir das auch in Kapitel 3 schon. Und zwar Samuels Wort erging an ganz Israel. In den meisten ausliegenden Bibeln hier gehört das auch zu Kapitel 3. Und deshalb fangen wir direkt mit dieser Tragödie an. Ja, Samuel, er ist da. Wir haben den in den letzten Monaten betrachtet. Dieser Samuel, er wurde geboren auf wunderbare Art und Weise. Er ist groß geworden. Ja, er hat jetzt schon die Bühne betreten, aber trotzdem, ja, der Erzähler, er schiebt etwas weg von Samuel, er legt den Fokus nicht mehr auf Samuel, sondern auf eben Israel. Und dieser Samuel, der eigentlich ja, Israel in diese nächste große Epoche wurde. Er verliert hier für eine kurze Zeit erstmal den Fokus. Ja, und bevor Samuel eben an Gestalt gewinnt, bevor er groß wird in Israel, befindet sich Israel tatsächlich an einem sehr, sehr kritischen Punkt. Geistlich gesehen sind sie gerade kurz vor einer Katastrophe. Und zwar haben wir immer wieder auch gelesen, es war keine Gottesfurcht im Lande Israel. Und zusätzlich, wir haben noch die Philister. Die Philister, eine große Bedrohung für das Volk Israel. Ja, eine unbestimmte Zeit nach diesen Gesprächen von Samuel mit Eli wurden jetzt die Israeliten in den Kampf mit den Philistern verwickelt. Die Philister, das ist ein Volk, von dem man annimmt, dass sie ungefähr im 12. Jahrhundert vor Christus eben in einer ganz großen Zahl die Küstenregion im Südwesten von Israel ja eingenommen haben. Und während der Zeit der Richter waren sie tatsächlich eine sehr große, ernsthafte Bedrohung für Israel. Die Philister versuchten immer weiter, ihr Land zu erweitern. Sie brauchten mehr Fläche, mehr Lebensraum. Und ja, dies war in den nächsten Jahren, zur Zeit Samuel, dann aber auch noch ja, in den Anfängen der Monarchie, war das ein sehr großer Konflikt. Sie hatten den Israel großen Schaden immer wieder zugefügt. Und wir kennen die Geschichte auch von den Philistern, uns ist die Geschichte der Philister wahrscheinlich auch bekannt von Simson. Wir kennen ihn aus dem Buch Richter, der ungefähr auch in dieser Zeit, die wir heute haben, hier gelebt hat. Vermutlich, meinen Zeitrechnungen zufolge, müsste ein Simson jetzt ungefähr 20 Jahre alt sein. Ja, und jetzt wollen eben diese Philister in das fruchtbare Hügelland expandieren. Die wollen ja sich neues Land klauen von den Israeliten. Die Israeliten brauchten wiederum auch ihr Land, weil sie auch ein relativ großes Volk für dieses Land waren. Und so kam es zu dieser Schlacht, die wir heute ja vor uns hatten, die ich gerade vorgelesen hatte. Ja, diese Aggressionen, die Aggression der Philister, sie drohten den Israeliten, dass sie jetzt tatsächlich Land verlieren sollten wieder. Und kurz davor war schon der Stamm dann umgesiedelt worden, weil sie auch schon Platzprobleme hatten wegen den Philistern. Und jetzt kommen wir ja zu dem Text, zu dem Krieg mit den Philistern. Wir sind mittendrin in der Geschichte. Und wir sehen, die Philister, die haben sich gelagert bei Afek, einer Stadt, die jetzt sonst uns nicht so bekannt ist. Die Israeliten haben sich gelagert bei Eben-Ezer. 3 Kilometer Unterschied wahrscheinlich zwischen den beiden Standorten. An dieser Stelle sei vielleicht auch angemerkt, dass dieses Eben-Ezer nicht dieses Eben-Ezer aus Kapitel 7 ist. Es ist eine Verbindung, aber wahrscheinlich nur vom Wortnamen her, aber nicht die gleiche Stadt, die wir später noch in Kapitel 7 sehen werden. Dieses Eben-Ezer hier liegt eben 3 Kilometer ungefähr östlich von Afek, was wiederum ungefähr 13 Kilometer von Tel Aviv weg liegt, damit wir ungefähr eine grobe Richtung haben, wo das alles stattgefunden hat. Ja, und bevor die Israeliten sich versahen, sind sie in dieser Feldschlacht gefallen. 4.000 Männer sind gefallen. Ja, wir können uns die Bestürzung der Israeliten vorstellen. Die Israeliten fragen sich mit Sicherheit, wie kann es dazu kommen? Gott hat uns doch gesagt, wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen noch tapfer kämpfen. Hat Gott nicht damals noch durch Josua zum Volk Israel gesagt, zum Beispiel in Josua 23, Vers 10, ein einziger von euch jagt 1.000, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch, wie er euch zugesagt hat. Ja, und so lange war es jetzt auch nicht her, dass Gott diese Zusage den Israeliten gemacht hat. Gott wollte doch für die Israeliten kämpfen, oder nicht? Und jetzt erleiden sie ja diese grobe Niederlage. 4.000 Mann mussten zuerst sterben. Ja, der Leser, aber auch wir uns fragen uns heute natürlich, wie kann es so weit kommen? Wie kann es zu dieser großen Niederlage kommen? Und die Frage, die sich eigentlich alle stellen, was bewirkt diese Niederlage im Volk Gottes? Führt es dazu, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie sich wieder Gott von ganzem Herzen zuwenden? Aber leider nicht. Wir lesen eben nicht, dass sie sich gedemütigt haben. Wir lesen nicht, dass sie nach der Ursache der Niederlage wirklich gefragt haben. Wir lesen zwar, ja, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern und so weiter, aber sie warten gar nicht auf eine Antwort Gottes. Wir lesen auch nicht, dass sie dann zum Herrn umgekehrt sind, dass sie vom Herrn eine Rettung erwarten oder dass sie den Samuel, den Propheten Gottes, nach Ratschlag fragen, sondern die fragen zwar, warum hat der Herr uns geschlagen? Okay, wir haben eine Lösung, let's go. Wir sehen keine Anzeichen von Buße, kein Anzeichen von Reue, trotz dieses geistlich katastrophalen Zustandes in Israel. Ja, und wie wir auch in den letzten Kapiteln gesehen haben, Israel ist so weit in ihrer Sünde, in ihrer Schuld versunken. Die sind so blind für die Wahrheiten, dass sie das alles nicht mehr erkennen können. Sie erkennen ihre eigene Schuld nicht mehr, sie erkennen nicht mehr, dass sie so weit entfernt in ihrem Herzen von Gott sind. Sie sind blind für die Wahrheit, blind in ihrer eigenen Sünde und in ihrer Gottverlassenheit und Schuld. Ja, und jetzt kommt es zu diesem tragischen Irrtum. Die Ältesten haben die glorreiche Idee. Wir holen die Bundeslade. Ja, was ist denn die Bundeslade? Und zwar, die Bundeslade ist ein ja, sehr heiliger Gegenstand, den wir im Alten Testament immer wieder finden. Und zwar eine sehr kunstvoll geschaltete Truhe, die aus Akazienholz bestand, mit Gold überzogen wurde und auf der auch zwei goldene Cherubim, so Engelswesen, standen. Oder, ja, standen, knieten. Genau, und diese Bundeslade, die wurde auch als der Gnadenstuhl, der Stuhl Gottes, der Fußschemel Gottes bezeichnet. Und Israel hatte diese Bundeslade vor allem, weil es das Symbol der Gegenwart Gottes in ihrem Volk eigentlich war. Es repräsentierte Gottes Gegenwart unter seinem Volk. In der Bundeslade lagen unter anderem dann auch die 10 Gebote, also die Gebote, die Gott dem Volk gegeben hat, als sie aus Ägypten so ja, glorreich ausgezogen sind, was Israel immer wieder daran erinnert hat, hey, wir sind doch in einem Bund mit Gott, wir sind doch Partner Gottes. Ja, die Bundeslade war das Bundeszeichen. Es diente als Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel. Ja, sie erinnerte die Israeliten auch immer wieder an die Verpflichtungen, an den Bund, den sie mit Gott geschlossen haben. Aber eben auch, dass dieser Gott eigentlich für sie da ist. Aber trotzdem sehen wir hier diesen sehr tragischen, moralischen Verfall in dieser Richterzeit. Im Buch Richter finden wir eigentlich immer wieder auch so einen gewissen Zyklus. Israel sündigt, Gott schickt eine Strafe, sie tun Buße und Gott schenkt dann ihnen wieder Rettung. Der Zyklus, der kommt immer wieder vor. Aber gegen Ende dieser Richterzeit bricht dieser Zyklus zusammen. Israel zeigt keine Reue mehr. Israel zeigt keine Reue mehr und sie treffen eigentlich nur noch sehr pragmatische Entscheidungen. Das wird vor allem an diesem Satz deutlich, der ganz am Ende des Richterbuches steht. Jeder tut, was er für richtig denkt. Oder Luther würde übersetzen, was er für gut dünkt. Also sie tun keine Buße mehr. Dieser Zyklus, wo sie immer wieder doch noch Rettung erfahren haben, der ist zusammengebrochen. Sie wollen gar nicht mehr zu Gott wiederkehren. Sie treffen ganz pragmatische Entscheidungen und denken sie, okay, wenn wir das und das machen, sollte es doch wieder passen. Ja, und so dachten sie sich jetzt, hey, komm, wir holen die Bundeslade und dann wird uns Gott doch den Sieg schenken müssen. Schließlich ist er doch in einem Bund mit uns. Er ist auch diesen Bund mit uns gegangen. Er hat doch verheißen, dass er bei uns bleiben wird, dass er für uns kämpfen wird. Ja, wir denken vielleicht, dass es eine sehr komplett doofe Idee ist und vergleichen das eben mit diesem Spiel von Brasilien gegen Deutschland, wo natürlich nicht die Pokale dann ins Stadion geholt wurde, weil sie dachten, sie gewinnen damit. Aber wir müssen uns auch in die Lage der Israeliten hineinversetzen. Eben dieses Symbol der Gegenwart Gottes hatte auch eine militärische Funktion im Volk Israel gehabt. Ja, wann immer die Bundeslade vor dem Volk zu einem neuen Abenteuer marschiert ist, sagte Mose, Herr, steh auf und deine Feinde werden sich zerstreuen und alle, die dich hassen, werden flüchtig vor dir. Die Verse waren ihm bestimmt im Kopf. Oder als Israel die Stadt Jericho eingenommen hat oder einnehmen wollte. Auch hier bekam die Bundeslade eine ganz, ganz besondere Stellung. Und zwar lesen wir in Josua, da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, tragt die Bundeslade und lasst 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er, geht hin, zieht um die Stadt und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Ja, diese Situation, die waren denen wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Die wussten, die Bundeslade hatte eine große Symbolfunktion und die wollten sich wieder darauf berufen. Die wollten wieder zurück zu diesen alten Erlebnissen. Und so kommen die Ältesten zu dem Entschluss, wir brauchen die Bundeslade in diesem heiligen Krieg. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wenn die Bundeslade hier im Lager ist, dann wird die Gegenwart Gottes garantiert sein und so werden wir diesen Krieg gewinnen. Ja, sie hofften halt auf eine Wiederholung des Erfolgs aus Jericho. Und das lesen wir dann auch in Vers 5. Sie jauchzten gewaltig, so ähnlich wie als sie Jericho eingenommen haben und die Mauern alle eingefallen sind. Sie waren sich sicher, dieser Glücksbringer, diese Lade hier, die wird uns heute zum Sieg bringen. Ja, und so irrsinnig war die Idee eigentlich nicht, weil wir sehen direkt danach die Reaktion der Philister auf die Idee der Israeliten. Die Philister begannen sich sehr zu fürchten, lesen wir. Das, was sie vom Hörensagen wussten, war zwar etwas sehr verworren und auch ein bisschen falsch, aber sie wussten, dass die Götter Israels in der Wüste die Ägypter mit Plagen geschlagen haben. Etwas verworren stimmt nicht ganz, so wie wir es eigentlich im Alten Testament haben. Und trotzdem, das hat die Philister dazu gebracht, dass sie mit noch größerem Mut und noch größerer Kraft gegen die Israeliten kämpfen wollten. Aber lag vielleicht auch ein bisschen daran, also die falsche Vorstellung lag wahrscheinlich daran, dass Israel vor allem in der Richterzeit sowieso nicht so großes Vorbild war für ihren ich sag mal, Glauben an den einzigen Gott. Jeder hatte noch seine eigenen Götter irgendwo gehabt. Jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Götzendienst auch betrieben. Kein Wunder, dass die Nachbarvölker gar nicht wussten, dass Israel eigentlich nur an den einen wahren Gott glaubte. Und so kam es halt dazu. Die anderen dachten, okay, jetzt sind die Götter Israels bei den Israeliten dabei. Sie haben die Ägypter schon geschlagen. Sie hat natürlich Angst davor. Und das führte dazu, dass sie sagten, dass sie auf keinen Fall gegen die Hebräer jetzt verlieren wollten. So seid nun stark, Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsst den Hebräer, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Ja, während die Philister nun diesen relativ kleinen Denkfehler vielleicht hatten, nämlich dass sie diese Götter auch mit geeinter Manneskraft besiegen könnten, hatten die Israeliten ein viel größeres Denkproblem. Deren Problem waren vor allem die zwei Söhne Hophni und Phinehas, die die Lade Gottes begleitet haben. Sie waren stellvertretend und repräsentativ für die Gottlosigkeit Israels neben der Bundeslade. Das lesen wir in Vers 4, da wird das nochmal richtig betont. Sie ließen die Bundeslade holen, es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundesgottes. Ja, sie waren stellvertretend und repräsentativ für die Gottlosigkeit Israels neben der Bundeslade. Und hieran wird wirklich dieser traurige Zustand Israels deutlich. Die Gottlosigkeit in Person von den Söhnen Elis, sie hat die Bundeslade begleitet. Die Israeliten haben nicht verstanden, dass Gott nicht einfach so mal bestochen werden kann, wie mit einem Glücksbringer. Ja, die Sünden von Silo, sie werden nicht einfach damit überwunden, dass man ja die Erfolge von gestern einfach nachahmt. Israel war geistlich blind. Sie erkennen nicht, dass man Gott nicht einfach so manipulieren kann. Sie vertrauten auf äußere Symbole, einfach auf die Bundeslade, anstatt auf die echte, richtige Beziehung zu Gott. Ja, die Bundeslade ist nichts weiter als ein Glücksbringer, der Israel zu bekannter Stärke wieder verhelfen sollte. Ja, und so war die Bundeslade im Volk Gottes in diesem Krieg jetzt. Vergleichbar wie vielleicht so ein Feuerlöscher, der gar nicht aufgetankt ist. Wenn wir den sehen, wenn er an der Wand hängt, denkt man so, ja, okay, der wird schon seinen Job machen, wenn es dann drauf ankommt, der wird uns retten. Aber wenn man halt nicht weiß, dass er nicht gefüllt ist, wissen wir, dass er uns nicht bewahren kann vor einem Feuer. Und so ähnlich war die Bundeslade jetzt auch im Volk Israel. Sie war nicht gefüllt mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Anwesenheit. Die Sicherheit, der Schutz Gottes, er war nicht in dem Kampf dabei. Und das führte zu diesen katastrophalen Folgen. Ja, wir kommen zu Versen 10 und 11, ja eigentlich eines der traurigsten Verse in der Geschichte Israels überhaupt. Wir lesen hier vier Sachen. Die Philister, sie richteten ein Blutbad an. 30.000 Mann Fußvolk starben. Der Rest ist geflohen, jeder in sein Zelt. Alle waren wieder zu Hause, weggelaufen. Die Lade Gottes, ja dieser Glücksbringer, er wurde gestohlen. Und die Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um im Krieg. Die traurigsten Verse in der Geschichte Israels. Ja, was für ein Schock muss diese zweite Niederlage für die Israeliten gewesen sein. Die Lade Gottes, die eigentlich irgendwie die Anwesenheit Gottes, die Anwesenheit Jahwes garantieren sollte, hat nichts gebracht. Und jetzt gibt es nur noch eine mögliche Schlussfolgerung. Ihre Niederlage durch die Philister ist nicht einfach das Ergebnis der Abwesenheit Gottes, sondern vielmehr ihrer eigenen geistlichen Krise. Die zweite Niederlage und die Eroberung der Bundeslade bedeutet, dass die Niederlage tatsächlich nur als Wille Gottes verstanden werden kann. Ja, Gott herrscht hier souverän, das sehen wir hier auch. So wie wir in dem Text auch hier es gesehen haben, wird deutlich, dass der Grund der Niederlage nicht bei den Feinden zu suchen ist, weil die auf einmal so stark waren und sie alle zugerufen haben, ja, seid Männer und kämpft. Nicht die Philister, die gekämpft haben, ja, waren der Grund des Sieges, sondern, ja, wir sehen, dass dieser Abschnitt, den wir hier haben in Samuel 4, direkt auf die Prophezeiung auffolgt in Kapitel 3, die Samuel Eli gebracht hat. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an letzte Woche. Gott weckt den Samuel dreimal in der Nacht. Irgendwann checkt auch ein Eli, dass Gott mit dem Samuel reden will, prophezeit ihm das große Gericht und Samuel nimmt das einfach nickend zur Kenntnis und sagt, der Herr macht schon. Ja, Samuel hat gesprochen, an dem Tag will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will und der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden sollte, weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer. Ja, und die Israeliten, sie weigerten sich, ihre Schuld anzuerkennen, umzukehren, ja, die Verantwortung für ihre Schuld auf sich zu nehmen. In diesem Fall war der Krieg unvermeidlich, aber es wäre eine Gelegenheit gewesen für die Israeliten, Buße zu tun, gemeinsam als Volk ja wieder zu Gott zu schreien. Immer wieder lesen wir auch im Buch Richter, ja, dass das eigentlich Möglichkeiten gewesen waren oder wären, ja, zu Gott zu rufen, Gott ja um Vergebung zu bitten, aber sie haben diese Konflikte nicht genutzt oder vor allem diesen Konflikt nicht genutzt, sich Gott zuzuwenden. Das Volk war so blind. Ja, sie gingen einfach davon aus, dass sie im Recht wären und versäumten, Gott anzurufen. Schließlich, wir lesen immer noch nichts von Samuel. Der Prophet Gottes, er war doch unter ihnen. Er hätte konsultiert werden können. Das Volk suchte Gott nicht. Sie versuchten einfach eine Abkürzung zu nehmen. Also Gott einfach manipulieren. Sie vertrauten eher dem Mittel der Bundesbeziehung als diesem Gott der Beziehung selber. Und es fehlte einfach an echter Umkehr im Volk Israel. Was für ein tragischer Irrtum. Ja, ich möchte auch uns, die wir heute hier sitzen, ganz persönlich fragen. Du, der vielleicht auch diese Geschichte schon kennst aus der Kinderstunde, weil du die von deinen Eltern vielleicht früher schon gehört hast oder so. Aber ja, lass dich mal ganz persönlich fragen, was ist dein persönlicher Glücksbringer? Hört sich sehr absurd an. Ich meine, ich rede jetzt nicht von so einem Teddybär, den du vielleicht immer noch im Bett hast, obwohl du zu alt dafür bist. Aber sondern wenn du über deine Beziehung zu Gott persönlich nachdenkst, was fällt dir da als allererstes ein? Ist es ein alter Sieg über eine Sünde, die du vor vielen Jahren mal eingefahren hast? Sind das irgendwelche heldenhaften Geschichten aus deinem Leben? Vielleicht gute, nennenswerte Dinge, deine Gemeindemitgliedschaft, die dir ja auch beglaubigen will, dass du tatsächlich Christ bist und in einer Beziehung mit Gott lebst. Vielleicht ein gewisses Berufungserlebnis, was du mal hattest, oder deine Taufe. Vielleicht bist du Hauskreisleiter, vielleicht bist du Trainee in dieser Gemeinde oder Pastor. Du berufst dich auf andere Sachen, wo du sagst, okay, wenn ich das habe, ja, dann ist doch Gott mit mir. Es kommt doch gar nicht so auf die Beziehung zu dem Gott an. Aber geht es uns da nicht so oft wie auch den Israeliten? Wir wollen gar nicht wirklich an unserem Herzen arbeiten. Wir wollen gar nicht wirklich an unserer Beziehung zu Gott arbeiten, sondern berufen uns immer wieder auf andere Sachen, wo wir sagen, wenn ich das habe, ja, dann bin ich doch gut mit Gott. Ja, wenn du Christ bist, dann wirst du dir sicherlich dieser Tatsache bewusst sein, dass nicht alle Bereiche in deinem Leben sehr rosig aussehen, sondern eher schwarz und dunkel. Ja, lass dich ermutigen, tatsächlich, dass andere Geschwister auch immer wieder einen Blick in diese dunklen Ecken deines Herzens werfen dürfen. Geh diese Dinge mit deinen Geschwistern im Glauben, im Vertrauen an. Lass sie einen Blick in deine Dunkelheit werfen. Lass sie Gottes Licht da reinscheinen. Geh nicht diesen tragischen Fehler wie die Israeliten ein. Beruf dich auf irgendwelche äußerlichen Sachen und denk, dass alles in Ordnung sei mit Gott. Verlass dich nicht einfach auf deine Mitgliedschaft hier in dieser Gemeinde und denk, wenn ich hier Mitglied bin und keiner mich hier rausschmeißt, dann passt doch alles. Ja, konsultiere immer wieder einen Samuel. Und damit meine ich nicht unseren Pastor, sondern andere Geschwister im Glauben, die Gottes Wort in dein Leben sprechen können. Ja, hol dir Ratschläge ein. Versuch Gottes Wort in dein Leben, ja, dass es immer mehr Raum gewinnt in deinem Leben. Ja, was ist dein Glücksbringer? Oder nutze die Möglichkeiten, die Gott dir schenkt, über dein Leben nachzudenken und immer wieder in die Bundesbeziehung zu Gott zu treten. Wirklich, oder berufst du dich einfach auf Äußerlichkeiten? Ich denke, dieser Abschnitt, der kann uns aber auch etwas ganz Allgemeines über Konflikte lehren. Wir stoßen alle in unserem Alltag auf Konflikte. Ich hoffe und bete, dass wir nicht so eine Konflikte haben wie die Israeliten hier, aber trotzdem Konflikte mit Mitmenschen, mit Studienkollegen, Arbeitskollegen, Ehepartner, andere Beziehungen. Ihr wisst, was ich meine. Und in diesen Konflikten, in diesen kleinen Kriegen kommt es immer wieder dazu, dass wir super schnell arrogant sind, dass wir super schnell den anderen einfach angreifen wollen. Wenn uns jemand kritisiert oder unser Charakter in Frage gestellt wird, dann sollten wir doch eigentlich zuallererst immer demütig überprüfen, ob wir nicht selber anmaßend gehandelt haben, ob wir nicht selber Gottes Willen nicht gesucht haben. Statt andere oder Gott für unsere Misserfolge verantwortlich zu machen, sollten wir uns doch immer wieder selber fragen, habe ich tatsächlich Gottes Willen in dieser Situation gesucht? Habe ich in Übereinstimmung mit seinen Prinzipien gehandelt? Ja, und Konflikte in unserem Leben offenbaren sehr oft, dass wir tatsächlich Korrektur nötig haben. Ja, anders als bei den Israeliten sollten wir immer wieder bereit sein, uns korrigieren zu lassen, weisen Rat zu suchen beim Samuel und auch unsere Beziehung zu Gott hinterfragen. Wir dürfen niemals davon ausgehen, dass Gott uns etwas schuldet. Ja, unser Leben ist immer und bleibt immer ein Geschenk aus Gottes Hand und hängt niemals von unseren eigenen Verdiensten ab. Dieser Krieg, er war unvermeidlich für Israel, aber er hätte eine Möglichkeit für Buße, für Umkehr sein können. Aber leider sind Israeliten nicht erwacht. Sie haben nicht verstanden, dass Gott nicht an Ritualen, Glücksbringern oder sonst frommen Dingen interessiert ist, sondern an einer persönlichen Beziehung mit ihm. Ja, wir haben hier bis Vers 11 gesehen, dass die Israeliten tatsächlich einen tragischen Irrtum begangen haben oder gedacht haben. Und das hat aber auch tragische Konsequenzen. Und wir wollen uns dem nächsten Abschnitt widmen, ab Vers 12 bis 22. Ich lese uns. Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben Tag nach Silo, hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hinkam, saß Eli auf seinem Stuhl, gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann in die Stadt kam, tat er es kund, und die ganze Stadt schrie auf. Und als Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ist das für ein großer Lärm? Da kam der Mann eilends und sagte es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren sehr schwach, dass er nicht mehr sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli: Ich komme vom Heerlager, und ich bin heute aus der Schlacht geflohen. Er aber sprach: Wie ist gegangen, mein Sohn? Da antwortete der Bote: Israel ist geflohen vor den Philistern, und das Volk ist hart geschlagen, und deine beiden Söhne Hophni und Pinhas sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach sein Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Pinhas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihre Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar. Denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie herumstanden: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es auch nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ichabod. Das ist: Die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel. Weil die Lade Gottes weggenommen war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie: Die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ja, als wären die 34.000 Tote jetzt nicht schon genug, erfahren wir noch von einem weiteren Todesfall. Und zwar ist ein Bote in die Stadt Silo gekommen, als die Stadt, wo die Bundeslade auch stationiert war, da wo die Stiftshütte war. Ja, und er berichtet von dieser tragischen Niederlage wegen der Philister. Ja, und dieser Bericht besteht aus 4 Teilen, der sich dann zu dem Höhepunkt verdichtet. Das israelitische Heer ist vor den Philistern in die Flucht geschlagen worden. Er meldete die Nachrichten von diesen schweren Verlusten. Elis eigene Söhne sind beide tot. Und die Lade Gottes wurde erbeutet. Wir erfahren nicht, wie Eli auf die ersten 3 Nachrichten reagiert. Aber als er gehört, dass die Bundeslade gefangen genommen wurde, stürzt er wegen seines fortgeschrittenen Alters und seines Übergewichts. Überlebt er diesen Sturz leider nicht. Ja, der Erzähler möchte, dass wir wirklich verstehen, dass die Nachricht von dem Tod seiner Söhne Eli nicht so betroffen hat. Er hat sie wahrscheinlich schon längst hoffnungslos aufgegeben. Er hat wahrscheinlich auch Gott geglaubt, als Gott sagte, dass er seine Söhne richten will. Ja, aber die Nachricht, dass die Bundeslade geklaut wurde, die hat ihn wirklich vom Hocker gehauen. Ja, die vielen Tote in Israel, die 34.000, von denen wir hier gelesen haben, die haben mit Eli nicht viel gemacht. Aber dass die Bundeslade Gottes jetzt weg ist, das brach ihm das Genick. Eli hat direkt verstanden: Wir haben alles verloren, was uns als Volk Gottes ausmacht. Mit der Eroberung der Bundeslade erreichen wir einen Punkt in der Geschichte, der so abgrundtief ist wie seit der Gefangenschaft in Ägypten nicht mehr. Es ist ein Moment der völligen Verzweiflung, denn es symbolisiert den Verlust dieser einzigartigen Bundesbeziehung Israels zu Gott, zu Jahwe. Und die Zukunft, keiner weiß, wie es besser werden soll. Ja, und um diese Tragödie nochmal zu untermalen, folgt direkt darauf ja die Geburt von dem Engel Elis. Und hier werden nochmal alle Zweifel beseitigt, damit die Hauptaussage eigentlich nicht ja, übersehen werden kann. Die Schwiegertochter Elis, die Frau von Pinhas, sie bekam direkt ihre Wehen und ja, gebar das Kind. Was hörte sie eigentlich da? Wovon hörte sie? Dreimal wird es uns in diesen Versen hier gesagt, als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihre Familie gestorben ist. Ja, das, was die Frau in diesem Moment durchmachen musste, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Ihr Mann ist gestorben, der Schwiegervater ist tot, die Herrlichkeit Gottes ist von Israel gewichen. Und jeder Versuch, diese Frau zu trösten, der misslang. Und so bleibt nur noch, dass sie ihren Sohn Ichabod nennt, was eigentlich keine Herrlichkeit bedeutet. Stell dich vor, immer wenn dieser Junge jetzt gerufen wird, Ichabod, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel. Was ein schöner Name. Und diese namenlose, diese unglückliche Frau, die gibt den Sorgen des Erzählers jetzt eine Stimme. Gott ist weg. Gott ist weggegangen. Genau gesagt ist er durch die Sünden des eigenen Volkes, besonders dieser sündhaften Priesterschaft, vertrieben worden. Gottes Gericht beschränkt sich eben nicht nur auf die Familie Eli. Er hätte ja einfach sie alle umkommen lassen können. Sondern ja, Gott schenkt eine Niederlage durch die Philister dem ganzen Volk Israel. Das ganze Volk trägt die Verantwortung für die Verbrechen der Söhne Elis. Sie haben es am Ende ja auch zugelassen, sie haben es gebilligt, sie haben ihnen doch nicht genügend gewährt. Ja, und so sehen wir hier in 1. Samuel 4, wie diese Erzählung unaufhaltsam erstmal von dem prophetischen Wort bis hin zu dieser historischen Erfüllung ja, vorangeschritten ist. Eli, er wird der letzte Mann in dieser Priesterordnung sein. Ja, und wir sehen einfach hier einen Gott, der tatsächlich sein Wort immer hält. Gott, er ist seinem Wort immer treu gegenüber. Gott, er hat dieses Gericht verheißen und er hat dies jetzt ja, in Erfüllung gebracht. Aber ja, dieser Gott, er übt Gericht. Das ist eine Seite von Gott, die man vielleicht gerne nicht so oder nicht so gerne hört, die man gerne außen vor lässt. Es passt vielleicht auch nicht in unser Bild von Gott, aber dies durchzieht tatsächlich die ganze Bibel von Anfang bis Ende. Ja, es fing schon an im Garten Eden, als Gott ja, Gericht übte über die Schöpfung, über Adam und Eva und so weiter. Es ging halt weiter im Gesetz Moses, wo Gott gesagt hat, wenn ihr meinen Bund brecht, ich werde euch verurteilen, ich werde euch richten. Ja, wir lesen dann von Jesus, so schreibt ihr Matthäus, der eines Tages die ganze Menschheit richten wird und urteilen wird. Das Thema des Gerichts ist ein sehr zentrales Thema in der ganzen Bibel. Ja, und Samuel, er möchte uns auch heute eine Lektion geben, was eben dieses Thema göttliches Gericht anbelangt. Der Gott, er wird uns hier nicht gezeigt als ein Gott, der einfach reulose Opfer einfach dahin rafft, die eigentlich nichts dafür können und Gott ist einfach so willkürlich und ja, lässt sie sterben. Nein, ja, die Herrlichkeit Gottes, der Gnadenstuhl Gottes, er ist verschwunden aus Israel. Ja, angesichts der Warnungen, die Gott dem Volk Israel ausgesprochen hat, dass sie ja auf keinen Fall seinen Bund brechen sollten, hat er sich nun zurückgezogen. Seine liebende, gnädige Gegenwart hat sich aus Israel zurückgezogen und damit verlor Israel seine Gunst. Ja, weil Israel ihr Vertrauen, ihre Hoffnung nicht mehr einzig und allein in diesen Bundesgott gesetzt haben, erteilte er ihnen jetzt diese tragische Konsequenzen. Und deshalb möchte ich auch dir heute die Frage stellen, auf wen setzt du dein Vertrauen? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Wer ist deine Hoffnung? Begehst du auch diesen tragischen Irrtum und ja, setzt dein Vertrauen, deine Hoffnung in irgendwelche andere Sachen? Wem vertraust du ganz persönlich? Sind es vielleicht irgendwelche Glücksbringer? Vertraust du auf deinen Taufschein, der dir so viel bestätigt? Wisst ihr, die biblische Geschichte, die endet aber nicht hier. Ja, trotz unseres Versagens, trotz des Versagens Israels und auch ja, des Hauses Elis, gibt Gott trotzdem seine Gnade, seinem Volk immer wieder aufs Neue. Das ist auch die Antwort Gottes heute auf dein und auch auf mein Versagen. Du hast vielleicht Gott bisher oft wie nur einen Glücksbringer gebraucht oder hast dich in einer komplett falschen Sicherheit gehofft oder ja, geweht. Du hast dein Leben möglicherweise nur auf Geld, auf Ruhm, auf irgendwelche schöne Sachen aufgebaut. Aber ja, die Bibel, die spricht ganz deutlich davon, dass wir Menschen alle Sünder sind. Und das wird auch hier, auch in diesem Abschnitt in Samuel, sehr deutlich, dass selbst die ganz Frommen voller Sünde sind, dass deren Herzen abgrundtief sind. Ja, selbst die frommsten Menschen neigen immer wieder zur Sünde. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich bin doch nicht so schlimm wie die Söhne Elis, die da bei den Prostituierten der Stadt nur lagen und so. Nee, so schlimm bist du vielleicht nicht, äußerlich gesehen. Aber Gott erkennt dein Herz, erkennt mein Herz, er weiß, was bei uns abgeht. Er weiß unsere Gedanken jetzt, er weiß unsere Gedanken vor 10 Jahren, in jeder Sekunde deines Lebens. Gott kennt dein Herz. Ja, und Gott selber sagt in seinem Wort, dass wir Menschen einfach nie perfekte, vollkommene Gedanken haben. Dass wir immer wieder in unseren Gedanken unseren Gott versündigen. Dass wir nicht immer die Ehre Gottes suchen. Ja, und die Konsequenz der Sünde ist Trennung von Gott. Ja, Gott kann aufgrund seiner Vollkommenheit, seiner Reinheit, seiner Perfektion nicht einfach Sünde tolerieren und Gemeinschaft mit Sünde haben. Wir würden es schließlich auch nicht haben wollen. Wir hätten auch kein Problem, wenn wir einfach bestohlen, oder wir hätten ein Problem damit, wenn wir einfach bestohlen werden und so tun würden, als wenn nichts damit wäre. Und bei Gott, der vollkommen ist, der perfekt ist, ist es noch umso besser, umso größer. Gott kann Sünde nicht einfach tolerieren. Vor allem, weil Sünde immer gegen ihn persönlich gerichtet ist. Ja, Gott, er muss sich von Sünde trennen. Sein vollkommenes Wesen zwingt ihn dazu, sonst wäre er nicht mehr heilig. Ja, aber Gott, er hätte sich zurückziehen können. Er hätte uns alle in diese ewige Strafe schicken können. Er hätte uns richten können für unser verfuschtes Leben, was wir eigentlich gegen ihn gelebt haben. Aber diese Herrlichkeit Gottes, sie ist nicht für immer verschwunden. Sie hat sich nicht für immer zurückgezogen aus Israel. Ja, Gott, er wollte nicht, dass die Menschen infolge ihrer Sünde alle verloren gehen. Ja, und diese wunderbare Nachricht Gottes lautet, wie wir es in Johannes 1,14 lesen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Gott, er hat sich nicht für immer zurückgezogen mit seiner Herrlichkeit. Nein, Gott ist wieder zu uns Menschen gekommen. Gott hat sich zu uns Menschen, ja, herabgekniet. Die Herrlichkeit Gottes ist Mensch geworden. Während damals die Herrlichkeit ja in der Stiftshütte Platz genommen hat, dort eingezogen ist und die Menschen auf diese Art und Weise Beziehung mit Gott leben konnten, so ist nun die Herrlichkeit in der Person Jesu auf diese Welt gekommen. Herr Jesus, der selbst Gott ist, ja, diese Herrlichkeit in Person, er hat sich den Menschen offenbart. Und dieser Jesus, er ist für dich und auch für mich am Kreuz gestorben. Am Kreuz hat nämlich Gott dieses Gericht hier auf Jesus gelegt, was du und ich verdient haben. Am Kreuz hat Jesus dieses gerechte Urteil für die Gläubigen getragen. Ja, und diesem Jesus darfst du dich im Glauben zuwenden. Auf diesen Jesus darfst du deine Hoffnung setzen, ob du jetzt Christ bist oder auch noch nicht. Halt an diesem Jesus fest. Lass nicht diese Herrlichkeit einfach davonziehen. Ja, wir haben es vor der Predigt auch schon im Psalm 62 gelesen, wo in Vers 9 steht, hoffet auf ihn alle Zeit. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Auf unseren Herrn Jesus dürfen wir immer hoffen. Ihn dürfen wir suchen und an ihm dürfen wir festhalten. Lass uns doch jetzt auch in dem Lied, was wir gleich singen werden, dies gemeinsam bekennen. Da singen wir in der letzten Strophe dann auch, Herr, du bist mein Fels und meine Rettung, mein fester Halt und sichere Hoffnung. Auf dich allein, auf dich nur hoffe ich. Lass uns dieses Lied gemeinsam anstimmen.